Liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge vom Sales Excellence Podcast. Lieber Jan, worum geht es denn heute?
Heute geht es um die Veränderung von einer On-Premise in eine Cloud-Welt und explizit um die Auswirkungen auf die Vertriebsmitarbeiter.
Wir ins Thema einsteigen. Ich glaube, wir haben wieder ein paar Hausmitteilungen, nicht wahr, lieber Jan?
Ja, wir haben tatsächlich Hausmitteilungen.
Super.
Und ich habe mich bereit erklärt, wider Willens übrigens, dass ich die heute mache. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass wir einen neuen Namen haben. Unser Podcast heißt jetzt Sales Excellence, dein Podcast für B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Und der Hintergrund dazu ist auch, wir entwickeln uns weiter und haben überlegt, was können wir verbessern für euch als Hörer und haben für unseren Podcast auch so ein kleines Consulting-Projekt gestartet mit dem Gordon Schönwälder, der Podcast-Betreiber hauptberuflich berät. Und ein Outcome von der Geschichte war, dass wir den Namen ändern, um das ganze Thema ein bisschen prägnanter, ein bisschen spitzer zu machen und auch den zukünftigen Hörern direkt, wenn sie den Titel lesen, einen klaren Blick zu geben, worum es denn bei uns im Podcast geht. Und damit ist dann hoffentlich auch für alle klar, es geht um B2B-Vertrieb und um Pre-Sales.
Das Schlüsselwort Pre-Sales war vorher nicht im Titel vorhanden, aber wir haben ja inhaltlich schon über die Themen gesprochen. Von daher, ich glaube, für unsere Zuhörer ändert sich eigentlich gar nicht so viel.
Genau, wir haben heute ja tatsächlich noch eine zweite Hausmitteilung.
Ja, zu deiner Freude.
Zu meiner Freude. Ja, wir waren nicht untätig. Wir veröffentlichen ja nur alle 4 Wochen neue Folgen. Und wir haben einen ganz interessanten Menschen kennengelernt, den Georg von The SaaS Institute. Und mit dem werden wir in Kürze auch eine neue Folge machen. Und darin wird es um das Thema mit Relevanz zu mehr Umsatz im Vertrieb gehen. Und ihr dürft euch jetzt schon sehr darauf freuen, was der liebe Georg dazu zu berichten hat.
Ich freue mich auf jeden Fall und ich glaube, damit gehen wir dann mal zum eigentlichen Thema über, beziehungsweise was ist das Ziel der heutigen Folge? Wir möchten gerne unseren Zuhörern dabei helfen, die relevanten Aspekte bei der Änderung, ich sag mal einerseits des Geschäftsmodells, vielleicht auch technologische Änderungen, die sich da zeigen, im Vertriebsalltag zu berücksichtigen. Das heißt, es gibt ja sehr viele Unternehmen, die sind vielleicht schon, keine Ahnung, 20, 30 Jahre alt, sind jetzt keine neuen Startups, die in der Cloud-Welt starten, sondern die eben aus einer On-Premise-Welt kommen und jetzt eben diese Transformation in die Cloud vornehmen. Und die Einflüsse, die das eben auf den Vertriebsmitarbeiter hat, sind genau die Sachen, die wir jetzt hier heute besprechen wollen. Und als Start vielleicht noch mal ganz kurz zum Hintergrund, ohne es jetzt groß auszumalen, könnte vielleicht sogar eine eigene Folge sein, darum halten wir es hier kurz. Warum hat eigentlich diese Transformation stattgefunden von On-Premise Business-Applikationen hin in die Cloud? Ich meine, das ist auch ein Prozess, der immer noch fortlaufend ist. Aber im Prinzip geht es dabei um einen höheren Grad der Effizienz. Es ist einfach klar, dass wenn ich eine Cloud-Umgebung betreibe und dort 100 Kunden bedienen kann, dass ich einfach viel besser meine Hardware, meine Menschen, meine Ressourcen nutzen kann, als wenn jeder dieser 100 Kunden seinen eigenen Server im Keller zu stehen hat. Daraus ergeben sich sehr viele Synergieeffekte und am Ende auch ein Mehrwert für den Kunden, in den meisten Fällen im Sinne des Preises, wenn man denn tatsächlich die gesamten Kosten berücksichtigt. Und vielleicht ist das auch direkt schon ein Einstieg, weil nämlich genau der Preis oder beziehungsweise das Preismodell hier mal der Einstieg sein sollen zum ersten großen Unterschied für den Vertriebsmitarbeiter, weil wir natürlich innerhalb der Cloud-Umgebung in den meisten Fällen, wenn nicht immer, im Prinzip ein Abo-Geschäftsmodell haben. Das heißt, ich bezahle pro aktiven Nutzer, pro Monat, pro Jahr einen bestimmten Betrag gegenüber der On-Premise-Welt, wo ich Lizenzen kaufe. Die Lizenzen gehören mir dann auch im Prinzip unendlich lang, in Anführungszeichen. Und ja, das ist der Hauptunterschied hier. Um das nochmal ein bisschen aufzuziffern, ja, also in der On-Premise-Welt gab es also eine Einmalzahlung für die Lizenzen plus durchaus einen Wartungsvertrag. Und der Wartungsvertrag ist so traditionellerweise, ich weiß nicht, was ich bisher gesehen habe, vielleicht hast du eine Ergänzung, waren immer so 18 bis 20% der Lizenzkosten, so ein typischer Wartungsvertragswert, der sich dann für 3 Jahre, für 5 Jahre läuft. Wohingegen in der Cloud-Welt gibt es eben dieses Description-Modell, sind auch Verträge, die 3 oder 5 Jahre laufen oder vielleicht sogar noch länger, wo dann aber ganz stark im Fokus steht, schaffe ich es, den Kunden wieder zu einem Renewal zu motivieren? Ja. Und wie viel von den Services, die ich ihm mal verkauft habe, nimmt er tatsächlich an im Laufe der Vertragslaufzeit, um bei Ihnen einerseits natürlich den Erfolg zu unterstützen und die Nutzung hochzutreiben, damit ich das Renew überhaupt machen kann. Ja, wohingegen ich jetzt auf der Cloud-Seite, im Gegensatz zu 18% wiederkehrenden Umsätze durch Maintenance and Service, habe ich bei der Cloud-Seite, wenn ich einen guten Service bereitstelle, habe ich eine sehr hohe Renewal-Rate und dann habe ich unter Umständen 90% oder mehr wiederkehrende Umsätze. Was für mich natürlich eine sehr hohe Vorhersehbarkeit bei des Cashflows und so weiter angeht. Was auch ein Grund dafür ist, warum die ganzen Cloud-Unternehmen so groß bewertet sind.
Ja, ich denke, das war früher der Klassiker mit der Wartung x% von den Lizenzkosten. Ich habe das durchaus bis 25% und 30% gesehen. Mhm. Das andere, was du gesagt hast, denke ich, der grundlegende Unterschied ist, früher habe ich es wirklich gekauft, also es gehörte mir. Und heute bezahle ich für eine Nutzung. Und das ist, denke ich, unabhängig davon, ob ich jetzt für eine Nutzung von Benutzern bezahle, was du gesagt hast. Ja, also dieser Klassiker pro User pro Monat. Oder ob ich für bestimmte Kapazitäten vielleicht zahle, die ich mir miete. Aber ganz klar von einem einmaligen Kauf hin zu einem Abonnementmodell oder wie der Amerikaner sagen würde, Subscription. Und deswegen glaube ich, ist der Punkt, den du gesagt hast, auch so wichtig. Es ist nicht mehr ausreichend, einmal zu verkaufen, sondern durch die Änderung zu dem Abo-Modell fließt natürlich nur dann Geld, solange der Kunde auch Abonnent ist. Also glaube ich, gibt es noch höheres Interesse, den Kunden auch während dieser Laufzeit glücklich zu halten. Früher, denke ich, war es eher so, ich habe Version XYZ von meiner Software verkauft und dann habe ich geguckt, dass ich Upgrades machen kann. Mhm. Wollen Sie auf die neue Version? Wie kommen Sie auf die neue Version? Und so weiter. Und heute, und da werden wir später ja noch hinkommen, kriegt der Kunde ja sowieso die neue Version automatisch in so einer Cloud-Welt. Und dann verändert sich die Art und Weise, wie ich meine Geschäftsbeziehung da spielen muss im Vergleich zu früher. Weil früher war dieses Upgrade auch immer mit einem Riesenprojekt aus meiner Sicht verbunden, weil es eben on-premise und es musste installiert werden und so weiter und so fort. Und heute ist es ein bisschen anders. Und deswegen glaube ich, hatte ich früher vielleicht, und aus meiner Sicht war es früher schon falsch, aber vielleicht war es durchaus gängige Praxis, eher so ein kurzfristiges Denken. Ich muss schnell meine Lizenzen verkaufen, weil dann mache ich diesen Umsatz und danach habe ich die Wartung und damit erziele ich laufende Einnahmen. Und heute muss ich noch mehr aus meiner Sicht vorausdenken, weil, wie du gesagt hast, wenn der Kunde unseren Service nicht nutzen würde und dann läuft der Vertrag aus, dann ist die Frage, wie viele gute Gründe hat er denn, das Abonnement zu verlängern.
Ja, ganz genau. Ich denke, zur Nachhaltigkeit der Geschäftsbeziehung können wir auch noch ein, zwei Worte mehr sagen. Ich wollte noch mal einen Punkt auch zum Preis verlieren. Es ist ja ganz klar, wenn wir uns in einem Verkaufszyklus befinden als Vertriebsmitarbeiter, wir wollen unseren Kunden davon überzeugen, jetzt doch bitte gerne unsere Applikation in Anspruch zu nehmen, die wir da eben verkaufen. Und was ein wichtiger Aspekt ist innerhalb des Verkaufsprozesses, ist natürlich die Preisevaluierung. Und die Preisevaluierung stellt sich natürlich jetzt, wenn ich einfach nur schaue, Einmalzahlung plus Wartung im Vergleich zu eben dem Abonnement relativ einfach da. Ich kann so einen 5-Jahres-Vergleich machen und im Zweifel könnte es sogar sein, dass so ein Cloud-Service über 5 Jahre nicht unbedingt günstiger ist, wenn ich einfach nur auf die Lizenzkosten gucke und auf die Maintenance- und Support-Kosten. Wobei ein wichtiger Punkt aus einer unternehmerischen Perspektive ist zu schauen, was. Ja, das ist ein Begriff, der muss ich bei Wikipedia sogar mal nachschauen. Das nennt sich die sogenannten EDA-Kosten. Ja, also EDA im Sinne von, die sind EDA. Was eben die Grundannahme ist, dass die EDA sind. Aber ich glaube, da müssen Unternehmen auch anfangen, so ein bisschen zu hinterfragen. Was sind denn diese EDA-Kosten? Und damit meine ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht ist mein Unternehmen besteht aus 2000 Menschen und davon sind 200 Leute sind aktiv in der IT beschäftigt, die eben dafür da sind, die ganzen Server und die IT-Infrastruktur bereitzustellen, damit mein Business gut funktioniert. Und jetzt fange ich an, in die Cloud zu migrieren und ich mache das ja nicht auf einen Schlag. Vielleicht habe ich 20 Kern-Business-Applikationen, die für mich ganz zentral sind, um überhaupt mein Produkt in den Markt zu bringen. Und jetzt fange ich mal an, die erste oder die zweite oder die dritte von diesen 20 Applikationen in die Cloud zu legen. Das bedeutet natürlich, dass die anderen 17 immer noch bei mir im Keller stehen. Die werden immer noch von meiner IT-Mannschaft bewirtschaftet, gemanagt und aufrechterhalten. Und deswegen kann ich die jetzt nicht sofort abbauen. Ich muss aber, wenn ich jetzt einen langfristigen Blick habe und sage, okay, irgendwann in den nächsten 5 bis 10 Jahren werde ich praktisch meine gesamten 20 Applikationen irgendwann in die Cloud bringen, dann kann ich natürlich viel mehr outsourcen. Ich kann viel mehr potenziell eben diesen IT-Betrieb runterfahren. Und dann realisieren sich auch noch mehr Kosteneinsparungen. Das sei zur Preisbetrachtung noch dazu gesagt.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch aus vertrieblicher Sicht, weil ich denke, ich ganz anders auch mal transparent machen muss, was befindet sich noch hinter der Lösung. Also ist ja dann auch so, wenn ich jetzt von, jetzt nehmen wir einfach mal ein CRM als Beispiel und ich habe diese 2000 Benutzer vielleicht, die du gerade angesprochen hast und miete mir sozusagen 2000 User pro Monat. Dann heißt es ja auch, dass der CRM-Anbieter die Infrastruktur bereitstellt, dass das Ganze läuft, der wartet seine Systeme im Hintergrund, Ausfallsicherheit, Verfügbarkeit, also all die Dinge, um die ich mich vorher in-house selber kümmern musste, wenn ich das bei mir on-premise installiert habe und für die ich verantwortlich war, als Kunde, liegen ja jetzt auch bei dem Cloud-Anbieter. Und diese ganze Dienstleistung ist ja auch in diesem Subscription-Preis mit drin. Und deswegen glaube ich, ist es nach wie vor aus vertrieblicher Sicht wichtig, transparent zu machen, was der Kunde da für eine Leistung kriegt. Ja, vielleicht kriegt er nämlich auch eine höhere Verfügbarkeit. Die Applikation ist schneller, es ist skalierbarer und solche Dinge. Das hat erstmal nichts mit der Lösung als solches zu tun, mit dem CRM, was mir das für Funktionalitäten bereitstellt, sondern einfach mit dem ganzen Drumherum, mit dem Betrieb und so weiter und so fort. Und ich glaube, es fällt oftmals unter den Tisch, ja, weil der Kunde sagt natürlich, ah, ich zahle X Euro dafür, dass ich jetzt ein CRM habe. Ich bin der Meinung, nee, du zahlst natürlich die X Euro für deutlich mehr. Ja, und nicht nur die Lösung als solches, sondern du kannst dich auf gewisse andere Dinge auch verlassen. Ja, egal, ob es jetzt eben die Performance ist oder die Skalierbarkeit, die Ausfallsicherheit etc. etc. Also wir nehmen dem Kunden ja viele, viele Dinge ab. Und das, was du gesagt hast, ist dann vielleicht genau eine Diskussion. Dass jemand aus der IT kommt und sagt, ja, der Server läuft ja da eh. Ne? Und er wird auch noch laufen, wenn du das CRM in der Cloud kaufst. Aber dann kann ich vielleicht da ansetzen und sagen, gut, wird das immer so sein. Ja?
Richtig, ja.
Etc. etc. Das, glaube ich, ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn ich anfange, die Leistung zu argumentieren, weil aus meiner Sicht ist die Leistung nicht nur die Lösung, die der Kunde bekommt, sondern auch dieses Ganze drumherum und die muss ich ja wertig darstellen.
Richtig. Wo wir bei den Herausforderungen für den Vertriebsmitarbeiter sind, was ja hier das zentrale Thema ist. Und vielleicht ist das jetzt auch eine gute Möglichkeit, zum zweiten Punkt überzugehen. Du hast schon ein, zwei Punkte erwähnt hinsichtlich Nachhaltigkeit der Geschäftsbeziehung und vielleicht dort eine kleine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Ich habe mehrere Jahre mal in Afrika gelebt und wir haben dort im Subsahara-Kontinent haben wir im Prinzip Softwarelösungen für Telekommunikationsunternehmen verkauft. Und ich bin in diesen Job reingekommen und wir hatten schon Bestandskunden in 7 oder 8 verschiedenen Ländern. Und das war tatsächlich eine On-Premise-Lösung. Und die wurde praktisch verkauft weit bevor ich mich dem Unternehmen angeschlossen habe. Und es war dann aber so, dass diese 7 Kunden relativ nah aneinander Vertragslaufzeiten sich dem Ende neigten. Das heißt, unsere Aufgabe war, okay, wir wollen jetzt dahin, wollen natürlich, dass die den Vertrag verlängert, die vielleicht das Upgrade kaufen und den Maintenance und Support wieder mit aufnehmen. Und ja, diese Lösung, die wir da verkauft haben, das kam tatsächlich zu meinem Arbeitgeber zu der Zeit auch durch eine Akquise hinein und diese Akquise hat tatsächlich so ein bisschen das Hit-and-Run-Modell verkauft. Ja. Also sie sind rein, haben die Lösung verkauft, installiert und dann haben sie es im Prinzip losgelassen, was dazu geführt hat, dass wir dann sehr viele Herausforderungen hatten dabei, diese Kunden überhaupt dann weiter für uns zu gewinnen, obwohl sie schon mal gewonnen waren. Ja. Und genau das ist ja das Thema hier. Also die Nachhaltigkeit war in dem Fall leider sehr schwierig gegeben, weil eben der Kunde vor vielen Jahren mal seinen Vertrag unterschrieben hatte. Teilweise wurde der Service geriet in Vergessenheit. Wir kamen dann wieder. Auf einmal wussten die Leute gar nicht mehr, dass auf einmal noch ein Server von uns im Schrank steht. Ja, das war tatsächlich so. Ja, es war ein sehr schwieriges Unterfangen dort, diese Kunden weiter für uns zu begeistern. Ja. Und du hast jetzt natürlich in der Cloud-Welt gibt es in den Applikationen, die ich bisher gesehen habe, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung in der Hinsicht ist, hast du in den meisten Fällen eine Möglichkeit, zumindest auf administrativer Seite zu sehen, okay, ich habe jetzt hier 1000 Lizenzen oder 1000 Subscriptions, verbrauche aber gerade nur 800 oder vielleicht verbrauche ich sogar 1100. Das heißt, ich als Kunde habe sofort eine Transparenz darüber, wie mein eigenes Nutzungsverhalten ist, was da natürlich gleichzeitig gleichzusetzen ist mit einem Mehrwert, der mir bereitgestellt wird. Was bedeutet das, wenn das also nicht der Fall ist? Wenn ich also von meinen 1000 Lizenzen nur 100 nutze oder so, dann sage ich natürlich beim nächsten Mal, wenn es dann wieder darum geht, okay, Renewal der Subscription, naja, vielleicht reichen mir dann 100. Das heißt, aus vertrieblicher Sicht brauche ich vielleicht noch sogar eine andere Rolle, die dafür da ist, über die Vertragslaufzeit sicherzustellen, dass die Adoption permanent auf einem guten Niveau ist oder vielleicht sogar hochgeht. Und dann kann ich natürlich auch über solche Sachen wie Upgrade und Lizenzerweiterung sprechen, was deutlich einfacher dann ist. Der Nachteil wäre natürlich, wenn ich eine Unternutzung habe, dass eine Anpassung der Subscriptions nach unten hin auch sehr leicht möglich ist.
Ja, ich denke, also für mich war das in der alten Welt schon ein Fehler, da zu kurz zu denken und nur zu sagen, was du gesagt hast, Hit and Run. Ich verkaufe das einmal und dann gehe ich zum nächsten, weil so brauche ich auch keine nachhaltige Geschäftsbeziehung. Aber ich glaube, mit dem Cloud- und Subscription-Modell eitert das einfach viel stärker aus.
Genau, es ist deutlich transparenter geworden.
Es ist deutlich transparenter. Der Kunde hat deutlich mehr Möglichkeiten auch zu wechseln. Also die ganze Welt ist transparenter geworden. Wenn ich sage, ich habe heute keine Lust mehr auf meinen CRM-Anbieter, dann gibt es genügend andere und es ist relativ einfach, von A nach B zu gehen. Ich glaube, das kommt auch noch dazu. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese Kundenbegeisterung, diese Kundenzufriedenheit von Beginn an über die gesamte Laufzeit so hoch wie möglich zu halten, dem Kunden zu helfen, die Adoption für die Lösung hochzukriegen, im Idealfall sogar überzuerfüllen, weil dann braucht er noch mehr Subscriptions oder baut vielleicht die Lösung in sich weiter aus. Und wenn ich den Zustand habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er auch verlängert. Und ich sage mal, in der alten Welt wäre die Wahrscheinlichkeit vielleicht relativ hoch gewesen, dass er dann ein entsprechendes Upgrade macht, weil er wirklich einen Sinn da drin sieht. Und ich glaube, die Rolle, die du angesprochen hast, nämlich den Kunden über diese Laufzeit sinnvoll zu begleiten und ihm helfen, erfolgreich zu sein und diese Adoption auf das System zu kriegen, dadurch wurden neue Rollen auch geschaffen. Ich kann mir vorstellen, so einen Kundenbetreuer, den gab es früher auch, der hat aber vielleicht einen anderen Fokus. Also heute, glaube ich, sind die Anforderungen auch an diese Kollegen extrem gestiegen, weil die aus meiner Sicht auch viel tiefer im Business des Kunden drin sein müssen, um auch gucken zu können, ja, wie kann er die Lösung denn ideal adaptieren für sein Business, was dann wiederum dazu führt, dass die Zufriedenheit sehr hoch ist, die Nutzung sehr hoch ist. Und wenn dann dieses Renewal ansteht, es im Idealfall einfach problemlos durchläuft. Oder ich sogar zwischendrin an den Punkt komme und sage, ja, läuft so gut, wir wollen das jetzt auch auf weitere Geschäftsbereiche ausweiten. Wir haben festgestellt, CRM kann ich nicht nur im Vertrieb nutzen, sondern auch an anderen Stellen. Let's do it. Und ich glaube, dass es immer noch sehr viele Firmen gibt, die da ein Riesenproblem haben. Ja, wo eben vorne gut verkauft wurde und dann aber das Engagement irgendwie runterging. Und dann merkst du auf einmal, in 3 Monaten Renewal. Jetzt muss ich ganz schnell irgendwas tun, damit der Kunde quasi in dem Moment, wo er wieder unterschreiben soll, happy ist. Und das finde ich extrem schade. Und das zeigt dann für mich, dass der Fokus von der Organisation, die Ausrichtung von der Organisation einfach nicht stimmen kann. Weil würde der stimmen, würde ich an den Punkt gar nicht kommen. Ne? Dass ich in so einen Aktionismus verfalle und sage, jetzt muss ich mal meinen Kunden glücklich machen. Nee, der Kunde sollte immer im Fokus stehen. Die ganze Zeit und dann könnte ich solche Situationen zumindest mal minimieren. Ja, ganz vermeiden kann ich es vielleicht nie. Irgendwelche Dinge gehen immer mal schief. Manche Kunden sind aus bestimmten Gründen dann vielleicht unzufrieden und wollen wechseln. Aber zumindest könnte ich das minimieren. Und das, glaube ich, ist vor allem auch ein Umdenken in der Betriebsorganisation notwendig. Und dass ich eben hingehe und sage, ich schaffe diese neue Rollen. Und für den Vertriebsmitarbeiter selber, nein, es ist nicht ausreichend, dass du einmal hingehst, deinen Vertrag unterschreibst und dann zum nächsten läuft, sondern du musst die Beziehung lebendig halten über die ganze Laufzeit hinweg. Und ich glaube, wir werden später gerade bei dem Thema, dadurch, dass ich jetzt ein tolles Cloud-Modell habe und ganz neue Möglichkeiten bekomme technologisch und 4 Software-Updates im Jahr vielleicht machen kann, da kommen wir auch nochmal drauf, wo das mit der Nachhaltigkeit aus meiner Sicht eine große Rolle spielt und mir auch immense Chancen eröffnet. Im Vergleich zu diesen Upgrade-Projekten, die wir früher hatten.
Sogar noch ein letzter Punkt dazu. Wenn man sich jetzt mal börsennotierte Cloud-Unternehmen anguckt, früher waren Softwareunternehmen am Umsatz gemessen. Das ist natürlich auch immer noch so. Der Umsatz ist am Ende ein ganz wichtiger KPI, um ein Unternehmen zu bewerten. Aber gerade bei Cloud-Unternehmen wird eben auch diese Renewal-Rate hergezogen. Und im Prinzip zeichnet sich ein erfolgreiches Cloud-Unternehmen dadurch aus, dass es eben eine sehr hohe Renewal-Rate hat. Das heißt, Bestandskunden sind eben glücklich, erweitern und dann ist jeder Neukunde natürlich auch gewonnen. Das ist ja gerade das Schöne von der unternehmerischen Seite, dass ich habe mal meine Infrastruktur da, die hat vielleicht eine gewisse Kapazität, die hat seine Kosten, ich habe jetzt meine Kunden da drauf und bin vielleicht schon mal in der Lage, mit meinen Bestandskunden die Kosten zu decken und so weiter. Und jetzt renewen die also regelmäßig. Das heißt, meine Vertriebsmannschaft kann sich auch, je nachdem, welche Rollen ich habe, natürlich darum kümmern, neue Kunden ranzubekommen. Und jeder neue Kunde bedeutet für mich mehr Cashflow, mehr Gewinn, weil ich die ganzen Synergieeffekte dann voll ausnutzen kann.
Ja, das ist ja eine super Geschichte, wenn ich sage, ich kann wiederkehrende Umsätze generieren. Jetzt stell dir vor, ich fange jetzt heute an, ja, und gewinne Neukunden, weil ich vielleicht ein gutes Produkt habe, kümmere mich aber nicht gut um die, es ist keine Adoption da und in 3 Jahren fangen an, die Verträge auszulaufen. Und dann stelle ich fest, meine Renewal Rate ist nur bei 60%.
Ja, dann hast du ein Problem.
Sind 40% von meinen wiederkehrenden Umsätzen einfach mal weg.
Genau.
Ja, und die dann wieder zurückzukriegen, glaube ich, ist extrem, extrem schwierig. Deswegen denke ich mir, gerade wenn ich nicht nur eine Lösung oder ein Produkt oder ein Modul habe, da bei meinem Cloud-Angebot, gucke ich doch, dass ich meine Kunden über die Laufzeit wirklich happy halte. Über verschiedenste Maßnahmen, ganz klar. Und dann im zweiten Schritt gucke, dass ich es weiter ausbauen kann. So, jetzt nutzt er heute mein CRM, dann habe ich vielleicht noch irgendwelche Marketingmodule links und rechts davon, die vielleicht auch sinnvoll wären für sein Business. Und dann kann ich es immer weiter ausbauen und dann werden meine wiederkehrenden Umsätze immer, immer größer. Nur wenn ich eben so ein bisschen den Fokus verliere für meine Kunden und der Kunde nicht happy ist und dann selber feststellt, naja, wir haben hier 2000 Subscriptions gemacht, wir benutzen nur 200, irgendwie komisch.
Ganz genau, ja.
Schwuppdiwupp ist der wiederkehrende Umsatz weg. Also ich glaube, ich muss einfach die ganze Zeit dafür auch einstehen. Also es ist eben nicht einmal closen und dann kassieren, sondern Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Du hast es auch gerade schon so ein bisschen angerissen. Du hast gesagt, Upsell-Möglichkeiten sind vielleicht einfacher. Wir haben es jetzt mal unter dem Schlagwort Eintrittsbarrieren benannt. Der Grundgedanke, um vielleicht nochmal ein bisschen allgemeiner anzusetzen, ist, dass du mit Cloud-Produkten unter Umständen vielleicht ein ganz neues Kundensegment adressieren kannst, was sich früher vielleicht gar nicht gelohnt hätte. Ja, also wenn du sagst, okay, unser Idealkunde hatte in der On-Prem-Welt hatte mal mindestens 500 Nutzer, weil ansonsten lohnt sich's einfach, sonst rechnet sich der Business Case nicht. Können wir jetzt vielleicht sagen, durch unser Marketing können wir potenzielle kleinere Kunden, vielleicht mit 10, 20, 50 Nutzern oder sowas, können wir schon darauf aufmerksam machen, dass da ein Service ist, der für die auch nützlich ist. Ich muss dafür den Vertrieb vielleicht gar nicht aktivieren. Die können sich vielleicht online selber anmelden, können mal eine Probeversion ausprobieren, können sich da dann durch die Gegend klicken und verstehen, ob das für sie einen Mehrwert darstellt. Und das Ganze läuft automatisch im Prinzip. Ich brauche dafür keinen dedizierten Vertriebsmitarbeiter, weil es sich da auch nicht lohnen würde, einfach vom Umsatz her. Aber ich kann dieses kleinere Segment adressieren und kann damit vielleicht kleinere Startups, kleinere Geschäftskunden, die vielleicht irgendwann mal groß werden, schon für mich begeistern. Auf der anderen Seite, was du vorhin gesagt hast, Eintrittsbarrieren, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt mit meinem, keine Ahnung, wir bleiben mal beim Beispiel CRM, das hast du jetzt häufig genannt, ich bin damit jetzt nicht zufrieden, der Vertrag läuft jetzt in kurzer Zeit aus. Die Fähigkeit für mich zu sagen, ich möchte jetzt den Anbieter wechseln, die ist gegebener denn je, weil durch Technologie, die zum Beispiel auch so Cloud-Integrationen bereitstellt, ist es für mich sehr viel einfacher geworden, den Anbieter zu wechseln. Wenn ich hier sage, ich bin nicht mehr zufrieden, dann unterschreibe ich dort einen neuen Vertrag, sage hier bitte einmal 500 User für dein CRM bitte. Dann habe ich vielleicht ein paar Integrationspunkte. Wie gerade gesagt, das Thema wird auch mehr und mehr automatisiert. Es gibt inzwischen ja hier zum Beispiel von Informatica gibt es ja Cloud-Konnektoren. Da kann ich mit einer grafischen Oberfläche kann ich Integration vornehmen. Wenn mein Business und meine Datentransfers nicht zu komplex sind, dann kann ich das mit wenig Aufwand realisieren und bin dann ab nächsten Monat bin ich auf einem neuen CRM-Anbieter und es war mir wirklich einfach. Wohingegen früher hatte ich einen Server im Keller zu stehen, da hatte ich dediziertes Personal, vielleicht noch irgendwelche Anwendungsspezialisten im Haus, die Wechselkosten einfach noch höher gestaltet haben.
Ja, das ist so. Also wir sehen es ja zum Beispiel bei uns im Podcast genauso. So, ich bin heute bei einem Anbieter und jetzt bin ich aus irgendeinem Grund nicht zufrieden,
ja,
was auch immer das sein mag. Und schwuppdiwupp meldest du dich innerhalb von 5 Minuten bei einem anderen Podcast-Provider an und da gibt es ein Knöpfchen Podcast migrieren. Ja, und nach 10 Minuten bist du durch, ja, dann brauchen die im Hintergrund, wurschteln die da irgendwas rum. Und nach 2 Tagen ist dein kompletter Podcast umgezogen und du hast damit keinen Stress. Das Einzige, was du gemacht hast, ist, du bist auf eine Webseite gegangen, hast deine Daten eingegeben, hast gesagt, dieses Paket möchte ich bitte buchen, hier ist meine Kreditkartennummer und los geht's. Also nichts mehr mit CD bestellen, lokal installieren, sonst irgendwelche Probleme haben. Jetzt behaupte ich nicht, dass die CRM-Migration so einfach ist, wie unsere Podcast-Migration wäre. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Ja. Und wir haben die freie Auswahl. Ja, das heißt, wenn wir bei unserem Anbieter nicht mehr zufrieden wären, dann wäre es für uns ein absoluter Klacks, das zu ändern. Ja, und klar, ich hab nie mit einem Vertriebsmitarbeiter geredet. In unserem Fall, ja. Keine Ahnung, wenn ich 2000 CRM-Nutzer habe, sicherlich eine andere Geschichte. Das ist ganz klar. Aber die Hürde ist extrem niedrig. Ist extrem niedrig. Und das auch das, was du gesagt hast, wie kann ich eigentlich an den Kunden rangehen? Das ganze Marketing kann andere Dinge machen. Wenn ich über Trial- oder Testversion rede, ich kann fertige Mockups bereitstellen, so Wizard-geführt, ja, wo ich sage, wir sind Spezialanbieter, CRM meinetwegen für den Maschinenbau und hier können Sie sich mal die Use Cases reinziehen, wenn ich meine Branche verstehe, meine Branche kenne. Und die Leute sehen sofort auf der Webseite, ah, guck mal, wie das funktioniert, die verstehen uns, das ist genau das, was ich will. Und machen dann den Call to Action und sagen, ja, jetzt würde ich gerne mal mit einem reden. Also das, glaube ich, hat sich extrem vereinfacht für die Kunden. Ja, und das muss mir als Vertriebsmitarbeiter, glaube ich, bewusst sein. Wenn der morgen keinen Bock mehr auf mich hat, dann ist der einfach weg. Und ich kann nichts dagegen tun. Weil so tickt die Welt jetzt und es ist verfügbar. Ja, es ist verfügbar. Und das, glaube ich, muss mir bewusst sein. Das kann ich mir aber als Unternehmen ja auch zunutze machen und mein Marketing so aufbauen und meinen Vertrieb eben auch so aufbauen, dass ich mir diese niedrigen Eintrittsbarrieren zunutze mache. Und ich sag mal, ich kenne das sehr stark auch jetzt aus der Spieleindustrie, ja, wo ich sage, heute kaufe ich mir vielleicht auch kein Spiel mehr, ne, sondern die Software ist gar umsonst im ersten Moment. Aber wenn ich dann bestimmte Premium-Funktionen nutzen will, dann bezahle ich halt dafür. Entweder punktuell oder auch wieder abo-basierend. Also ich glaube, da wird sich das Rad auch noch weiter drehen. Und deswegen schießen ja auch heute auch diese Startups aus dem Boden, ja, wie Sand am Meer, sage ich mal, und kommen eben mit neuen Geschäftsmodellen auch an den Start und alteingesessene große Softwarefirmen, wo wir gerade drüber sprechen, tun sich dann vielleicht schwer, weil der Kunde sagt, ah, guck mal hier, bin ich super flexibel und dann gehe ich mit denen. Ja, und ich glaube, das muss mir erstmal bewusst sein als Vertriebsmitarbeiter, um dann auch entsprechend agieren zu können.
Ich denke, zu Eintrittsbarrieren, das können wir damit im Prinzip abhaken. Danke für die Ergänzungen. Und Projektlaufzeiten wäre der nächste Punkt. Vieles von dem, was hier relevant ist, haben wir im Prinzip eigentlich schon gesagt. Ja, hat auch damit was zu tun, dass ich, wenn ich also einen Cloud-Service bereitstelle, du hast gerade das Beispiel gesagt, ich muss eine CD früher, muss ich eine CD versenden, ich muss dann auf dem Server installieren. Nein, heute kann ich eben den Service praktisch per Klick bereitstellen. Natürlich habe ich bei komplexen IT-Projekten oder komplexen IT-Applikationen, habe ich immer noch Integrationsaufwände, die gehen jetzt nicht unbedingt weg, wobei sie vielleicht einfacher werden. In der Summe kann man sagen, bei der Bewegung in die Cloud hinein sind meine Projektlaufzeiten kürzer geworden. Das ist für den Vertriebsmitarbeiter, ich glaube, erstmal im ersten Moment einfacher oder schön, weil der dann verargumentieren kann, ja, früher war es so, jetzt ist nur die Hälfte und trotzdem sind sie dann gleich in der Lage, ja, diese Applikation zu nutzen für ihr Geschäft. Und weiterhin hat das auch, zum Beispiel, was du vorhin schon erwähnt hast, diesen Upgrade-Zyklus. Ja, früher musste ich alle 5 Jahre eine neue Software-Version installieren. Das fällt im Prinzip weg. Ich bin direkt in der Lage, solche Projekte brauche ich gar nicht mehr. Ich habe vielleicht nur noch so, vielleicht habe ich einen quartärlichen Release-Zyklus oder einen halbjährigen oder vielleicht einmal im Jahr, keine Ahnung, wie oft ich dann eine neue Software rausbringe als Anbieter. Meine Kunden profitieren sofort von den neuen Features und von den Funktionen. Gleichzeitig muss ich aber vielleicht so eine Art Regressionstesting machen, also schauen, okay, welche Sachen nutzt der Kunde heute? Jetzt kommt ein Upgrade und jetzt schaue ich mal, ob die Sachen alle noch funktionieren. Aber das ist vom Aufwand her, von der Dimension her, nicht mehr mit den Projekten zu vergleichen, die ich früher machen musste, wenn ich jetzt von Version 8 auf 10 springe und dann musste ich da 6 Monate Installation machen, nochmal alle Integrationspunkte testen. Heute auch viel, viel einfacher geworden und effizienter.
Ja, bei dem ersten Punkt würde ich dir sogar fast widersprechen, zumindest aus Sicht des Vertriebsmitarbeiters. Ich war in vielen Meetings drin, wo der Kunde dann so provokativ gesagt hat, ja, lieber Herr Vertriebsmitarbeiter oder liebe Frau Vertriebsmitarbeiterin, Sie haben jetzt alles in der Cloud, Ihre Lösung, alles easy und so weiter. Für was brauche ich überhaupt noch ein Projekt? Das darf ja dann nicht mehr so viel kosten, weil ist ja alles in der Cloud, ist ja alles so sofort da. Und ich glaube, das Thema darf man nicht unterschätzen. Je nachdem, auch was ich für eine Lösung anbiete, glaube ich, kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass nur weil das Cloud ist, mein Projekt schneller oder günstiger oder whatever ist. Ich glaube, dass wenn ich sage jetzt mal, eine echte Cloud habe, also Real Multitenant-Umgebung, wo ich einfach draufschalten kann und nicht, wenn der Kunde was bestellen will, dann noch irgendwo in einem Kämmerchen sitzt und erstmal die Lösung
Die Fake Cloud.
provision muss und ich dann 2 Wochen warte, bis ich mal meinen Login kriege. Also wenn mein Unternehmen so weit ist und mein Produkt so weit ist, dass ich Real Multitenant Cloud bin, wo ich einfach draufschalten kann, dann glaube ich schon, dass ich schneller starten kann, dass ich ein größeres Miteinander mit dem Kunden hinkriege, weil ich sofort gemeinsam auf der gleichen Umgebung arbeiten kann und sich dadurch massive Mehrwerte ergeben, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass es zwangsläufig immer super viel günstiger und so weiter ist, weil ich denke, es ergeben sich gewisse andere Komplexitäten. Wenn ich von Cloud rede, rede ich ja auch davon, dass ich wirklich Standardsoftware einsetze und jede Standardsoftware hat gewisse Limitierungen und dann ist die Frage, wie kann ich damit umgehen? Ist das Ding erweiterbar, also habe ich da irgendwie eine Plattform hinten dran, um ganz individuell auf Geschichten eingehen zu können, oder tue ich mich extrem schwer, diese Standardlösung zu erweitern, dann wird das Projekt vielleicht auch komplizierter. Und was sind eigentlich die anderen Dinge, die ich beachten muss bei so einem Cloud-Projekt? Also anders ja, schneller in der Anbahnung und dass ich loslegen kann, glaube ich auch, dass es immer günstiger ist. Glaube ich persönlich nicht, weil sich gegebenenfalls andere Herausforderungen ergeben. Aber sicherlich wird es einen Trend geben, dass es weggeht von super individual Customizing, Programmierung hin zu, wir wollen Standard adaptieren und wenn der noch sinnvoll konfigurier- und erweiterbar ist, dann habe ich natürlich auf lange Sicht einen extremen Mehrwert, weil ich dann nicht jedes Mal irgendwo in die Tiefen von Quellcode oder sonst irgendwas rein muss, sondern das auf einer anderen Ebene mache. Und ich glaube, dieses Multitenant-Cloud-Thema, das ist bei vielen Unternehmen vielleicht durchaus noch eine Bremse, weil die sagen zwar, wir sind Cloud, aber so richtig Cloud sind sie dann doch nicht. Und das, glaube ich, hat schon einen Impact für den Vertriebler, weil wenn der Kunde Cloud erwartet und auch die Schnelligkeit und die Performance und du dann aber 2 Wochen oder wie lange auch immer warten musst, bis du mal den Login zu deinem System bekommst, dann stellst du dir wahrscheinlich als Kunde auch die Frage, wo ist denn jetzt hier die Cloud?
Absolut, dann wird dem Vertriebler das Leben tatsächlich eher schwerer gemacht. Also hängt ganz, ganz klar vom Produkt ab und wie ich mich als Unternehmen da platziert habe. Du hast gerade von zusätzlichen Herausforderungen gesprochen. Eine, die hier nicht unerwähnt bleiben soll, ist mal das Thema Datenschutz. Das ist häufig die Frage, je nachdem, wie man jetzt da bei seinem Kunden gerade gegenüber sitzen hat, wird häufig gerne diese Frage gestellt. Stichwort GDPR zum Beispiel. Die Daten sitzen jetzt also nicht mehr bei mir zu Hause im Keller. Ich habe also nicht die volle Macht mehr darüber, sondern sitzen irgendwo in der ominösen Cloud. Also ob das jetzt irgendwo in Europa ist, in den USA oder was auch immer. Und die Gefahr ist einfach da, wenn das sensible Daten sind, dass die irgendwie ja, nicht mehr unter meiner Kontrolle sind. Das heißt hier definitiv Herausforderungen an den Vertrieb und auch gleichzeitig Herausforderungen an das Produkt und an die Prozesse von mir, wenn ich jetzt so einen Cloud-Service anbiete. Das einerseits mal innerhalb meines Produktes eine GDPR-Compliance abzubilden, beziehungsweise die Fähigkeit des Vertrieblers, das auch vernünftig zu verargumentieren. Mag sicherlich bei manchen Services wichtiger sein als bei anderen. Wenn ich jetzt so an Finanztransaktionen oder sowas denke, habe ich wahrscheinlich eine sehr hohe Sensibilität. In jedem Fall ist es ein Thema, was aufkommen kann.
Ich glaube, das ist ein extremes Thema nach wie vor. Also sicherlich auch in Abhängigkeit von, in welchem Land verkaufe ich, in welcher
Ja.
Kultur verkaufe ich,
Ja.
ist es mehr oder weniger relevant. Aber ich glaube, relevant ist es nach wie vor. Datenschutz, Datensicherheit, sicherlich als ein Thema. Für mich aber auch das Thema Skalierbarkeit, Performance, Verfügbarkeit. Wie stelle ich sowas dar oder wie kann ich sowas darstellen als Unternehmen? Gerade wenn ich jetzt vielleicht von globalen Projekten rede, da sitzt der Kunde in Asien, in Amerika, und in Europa. Und wie läuft sowas eigentlich ab? Weil das versteht er vielleicht noch gar nicht. Da brauchst du dann auch eine gewisse Kompetenz, das darstellen zu können. Und da, glaube ich, sind wir auch wieder so ein bisschen verbunden mit dem Preismodell und der Nachhaltigkeit, weil auch das muss ich sauber darstellen. Und ich glaube, auch damit kann ich dem Kunden einen riesen Mehrwert bringen. Wenn ich den da sauber abhole und der sieht, ah, guck mal, was die für eine globale Infrastruktur haben, die ist performant, die ist sicher, die ist compliant in den verschiedenen Ländern und ich kriege da auch die Transparenz, dann baue ich auch da wieder das Vertrauen auf und dann ist der Kunde vielleicht auch gerne bereit, zu sagen, ja, ich lege diese Verantwortung in eure Hände. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das ist, glaube ich, ein extrem sensibles Thema, wie du es gesagt hast. Und da muss ich die Leute dementsprechend abholen. Und ich denke schon auch, dass wenn du ein großer Anbieter bist und dementsprechende Infrastruktur hast, dann kannst du auch wirklich einen Mehrwert bieten, weil das kann der vielleicht in seinem kleinen Keller mit seinem kleinen Serverschrank, wird er das nie leisten können. Vielleicht mag er es glauben, aber es sind schon lokale Rechenzentren abgebrannt. Und es gab auch keinen Backup. Ja, es ist wirklich so passiert und vorher hat der CIO auch noch erzählt, bei ihm kommt nichts in die Cloud, ist in seinem Keller ist es sicher. 2 Wochen später ist es abgefackelt und ich glaube, er war dann auch weg.
Ha
Aber ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und sollte man auch nicht vernachlässigen. Und auch da, glaube ich, ist dieses Thema Kompetenz wieder wichtig. Du wirst da vielleicht größere Teams haben, die sich mit sowas beschäftigen und die sind auch in den Vertriebszyklus schon involviert. Mhm. Das kann ich nicht irgendwie hinten anstellen, sondern das ist ganz wichtig. Und gerade wenn ich mit großen Firmen Business machen will, da steht es bei denen auf der Agenda drauf. Und da brauchst du die richtigen Antworten, weil sonst hast du unter Umständen ein Problem.
Absolut. Du hast gerade schon gesagt, wir haben unter Umständen im Vertriebsprozess ja sowieso verschiedene Rollen involviert. Und gerade bei den Themen, die wir hier im Podcast immer besprechen, also komplexe B2B-Szenarien, habe ich ja sehr häufig verschiedene Rollen dabei und ganz dominant natürlich jetzt auch im Titel drin, den Pre-Sales. Und daher mal ganz kurz würde ich diese Brille mal aufsetzen. Und da vielleicht eine kleine Geschichte. Ich war vor 2 Jahren, war das glaube ich, war ich mal bei so einem Training. Da ging es um ja, Software-Demonstrationstraining im Prinzip im B2B-Kontext. Und dort hatte der Trainer, der vor Ort war, war schon ein bisschen älterer Herr. Ich keine Ahnung, er war vielleicht so, ich würde mal sagen Mitte 60 war er vielleicht, hat aber im Prinzip sein ganzes Leben lang Software verkauft. Und er hat erzählt, früher hat er eben ja, Business-Software verkauft. Er ist in Afrika mit seinem kleinen Serverkoffer, den hat er so immer durch die Gegend getragen, ist er zu Kundenterminen gefahren und hat dann seinen Koffer da ausgepackt, musste erstmal Netzwerkkabel anschließen, Stromkabel und so weiter, um diesen Miniserver zum Laufen zu bringen, damit er vor Ort überhaupt mal eine Software-Demonstration machen kann. Und das ist natürlich undenkbar einfacher geworden. Wenn ich jetzt im Pre-Sales arbeite für eine Cloud-Company, dann baue ich in allermeisten Fällen mal irgendwie einen Laptop und einen Browser und das war's eigentlich. Internet habe ich sowieso überall, kann mich in die Applikation einloggen und kann sofort anfangen zu demonstrieren. Also der Aufwand, zumindest von der logistischen Seite, eine Software-Demonstration mal tatsächlich durchzuführen, ist deutlich einfacher geworden.
Ja, da würde ich dem Großen und Ganzen zustimmen. Aber ich glaube, jeder Pre-Seller, der Cloud-Software demonstriert, hat schon erlebt, dass er beim Kunden saß und das Wi-Fi dann schlecht war. Also wir wollen jetzt nicht zu tief einsteigen, aber ich glaube, auch in dem Kontext musst du dich entsprechend vorbereiten.
Absolut.
Also wie gesagt, das Internet habe ich sowieso überall, auch im Zug der Deutschen Bahn, ja, manchmal. Glaube ich, gibt schon Einflüsse. Also im Grunde, ich gebe dir vollkommen recht, ist natürlich deutlich, deutlich einfacher. Wenn wir das jetzt sehr spitz auf Presets machen würden, glaube ich, wäre die spannende Frage, wie bereite ich mich dann sinnvoll vor, dass ich den Eindruck, den ich vermitteln möchte, auch am Ende des Tages vermitteln kann.
Ja, das haben wir schon, die dedizierte Folge. Ja. It's all about Demo. Ja. Gerne mal reinhören, auch sicherlich ein spannendes Thema.
Ich am Ende mit einer Edge-Verbindung da sitzt.
Ja, dann wird's nix.
Es hält sich die Begeisterung wahrscheinlich in Grenzen. Aber also gar keine Frage, das, was du gesagt hast, gebe ich dir grundsätzlich recht. Ein weiterer ganz spannender Punkt, und aus meiner Sicht hätte man den viel früher erzählen sollen, ist, dass sich ein Stück weit das Machtverhältnis gegebenenfalls verschiebt auf der Kundenseite. Ich glaube, früher hat man noch stärker mit der IT gedealt, die diese Lösungen eingekauft haben, implementiert haben, eingeführt haben und die uns so ein bisschen vom Business ferngehalten haben. Mittlerweile, ich glaube, es ist nicht wirklich was Neues, aber es kommt immer stärker raus. Ich glaube, es wird auch noch stärker, hat das Business deutlich mehr Macht. Und das bedeutet ja für mich als Vertriebsmitarbeiter, ich habe neue bzw. andere Einstiegsmöglichkeiten in so ein Unternehmen, also aus meiner Sicht mehr als früher.
Ja, breitere, ja.
Und ich muss mir ganz genau überlegen, wo gehe ich eigentlich hin und wie, mit welcher Message gehe ich dahin? Ja, die mag jetzt in Zukunft für die IT vielleicht eine andere sein als für das Business. Und ich glaube, selbst beim Business ist die Frage, wo bin ich denn da? Ne? Also bin ich jetzt bei einem Vertriebsleiter, beziehungsweise wer ist mein Star oder ist es jetzt der Chief Digital Officer oder der Digital Transformation Officer? Also es sind ja ganz neue Rollen entstanden und ich denke, es werden auch noch weiterhin neue Rollen entstehen. Und wenn ich aber aus dieser vielleicht eher alten Welt komme und nach wie vor nur zum CIO laufe, dann lasse ich Möglichkeiten liegen, weil es gibt ja noch viel mehr Stakeholder jetzt und die vielleicht auch die Power wirklich haben, zu sagen, ich mache es jetzt einfach mal, weil es eben so einfach ist. Und ich habe das auch mit Kunden erlebt, wo das Business gesagt hat, wir haben ein ganz spezifisches Problem gehabt, die IT hat uns ein Stück weit ignoriert und wir haben einfach mal angefangen. Und nach einem Jahr hat die IT mal nachgefragt, ja, wie wird es denn so laufen? Und dann haben die gesagt, ja, super. Ja, jetzt musst du mir mal mehr erzählen. So, und dann haben sie wieder zusammengearbeitet. Also im Idealfall kriegst du natürlich vorne schon alle zusammen, aber ich glaube, dass gerade die Business-Einheiten ganz neue Möglichkeiten kriegen. Ja, so wie du vorhin auch gesagt hast, da hat irgendwo einer mal ein Thema, dann geht er ins Internet, sucht sich einen entsprechenden Anbieter und macht mal 2, 3, 4 Subscriptions und wenn es dann gut läuft, verselbstständigt sich das Thema und schwuppdiwupp ist da was passiert. Und wenn mir das als Vertriebsmitarbeiter bewusst ist, kann ich ja auch ganz gezielt diese Kollegen ansprechen.
Genau, und das ist nochmal ein guter Punkt, weil als Vertriebsmitarbeiter bin ich jetzt natürlich am ehesten damit beraten, zu sagen, wo bei meinem Kunden entsteht mit meiner Lösung der größte Mehrwert. Weil da sind natürlich meine Argumente am stärksten. Und unter Umständen, wie du ja ganz richtig sagst, ist das ja kann das ganz verschieden sein. Ja? Vielleicht ist es teilweise immer noch in der IT, vielleicht ist es aber auch bei der HR-Abteilung, vielleicht ist es auch in der Finanzplanung, vielleicht ist es im Controlling, vielleicht ist es im Vertrieb, wo auch immer, oder Marketing, es mag überall sogar vielleicht verschiedenste Stakeholder geben, die irgendwo Touchpoints mit meiner Lösung haben, die ich dann adressieren kann. Ja, wenn ich also in der Lage bin, das argumentativ gut darzustellen gegenüber diesen Stakeholdern, dann, wie du richtig sagst, kann ich natürlich die Potenziale voll ausschöpfen. Genau, vielleicht als letzten Punkt, der sich nochmal so ein bisschen loslöst. Ich sag mal, wir gucken jetzt mal nicht mit der Brille des Pre-Sales oder des Account-Teams, inklusive dem Vertriebsmitarbeiter, auf die Problematik, sondern wir gehen mal ein Level drüber oder vielleicht sogar zwei oder drei und sprechen darüber, was muss ich denn aus unternehmerischer Perspektive sicherstellen, um meinen Vertrieb effektiv auszusteuern, wenn ich sage, ich habe jetzt hier mein On-Prem-Produkt, habe aber eine Strategie mir überlegt für die nächsten, I don't know, 5 bis 10 Jahre mal komplett in die Cloud zu gehen. Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich diese Transformationsperiode gut überbrücke und wie schaffe ich es, meinen Vertrieb eben effektiv auszusteuern? Und wir haben ja über das Thema Motivation schon gesprochen. Ich glaube, da ging es insbesondere darum, dass wir gesagt haben, wie kann ich Menschen motivieren, ohne dafür Geld zu nutzen? Aber die Tatsache ist natürlich, dass viele Vertriebsorganisationen gerade im Softwarebereich ganz stark über eine Provisionierung ausgesteuert werden. Das heißt, ich muss mir also gut überlegen, welche KPIs habe ich eigentlich in dieser Transformationsperiode? Gebe ich immer noch KPIs raus für On-Prem-Umsätze, vielleicht mit einer Mischung zu Cloud umsetzen und shifte dann den Fokus über die Jahre hinweg potenziell von einem On-Premise am Start bis hin zu einem Cloud am Ende. Und diese Ausgestaltung dieser KPIs ist, glaube ich, etwas, worüber sich jedes Unternehmen ganz gezielt Gedanken machen muss. Weil insbesondere wenn du eben aus dieser Premise-Welt kommst, dann hast du ja immer noch da Bestandskunden, du willst sie nicht komplett loslassen, du willst sicherstellen, dass die auch natürlich dann in die Cloud migrieren und das muss sich dementsprechend widerspiegeln in so einem, zum Beispiel in einem Provisionsplan für einen Vertriebsmitarbeiter.
Ja, bin ich dabei.
Das wäre es zur Steuerung des Vertriebes. Wir haben jetzt ganz viele Punkte angesprochen, die sich für den Vertrieb ändern. Daraus ergibt sich natürlich vielleicht unter Umständen auch mal so ein Trainingsansatz. Vielleicht muss ich meine Mitarbeiter auch mal hinsichtlich der neuen Herausforderungen schulen. Nicht nur was das Geschäftsmodell und was die Bepreisung angeht, sondern eben auch solche Sachen wie Datenschutz, Projektlaufzeiten, potenzielle Eintrittsbarrieren oder eben auch ganz wichtig der Buyer Circle, wie er sich verändert. Auch das sicherlich ein Thema, um meinen Vertrieb für die Cloud-Welt zu rüsten, ganz entscheidend.
Ja, auch das Thema, was wir mit den Updates oder mit den Releases hatten. Ja, der Klassiker ist ja wirklich, dass du, bleiben wir mal beim CRM, dann kriegst du viermal im Jahr kriegst du ein neues Release. Ne? Und dadurch, dass es hoffentlich Multitenant Cloud ist, ist es auch einfach da. Ne? Kommt irgendwann eine Ankündigung und dann in diesem kleinen Zeitfenster, schwuppdiwupp, bist du auf dem neuen Release, ja? Oder du bist vielleicht noch weiter und haust auch zwischendurch da so kleine Deployments oder Updates raus, je nachdem, wie deine Infrastruktur aufgebaut ist. Und dann kriege ich je nach Anbieter wieder eine ganze Latte an neuen Funktionalitäten zur Verfügung gestellt. Und dann bin ich, denke ich, auch wieder bei dem Punkt, dass ich überlegen muss, was bedeutet das für meine Organisation und für meinen Kunden? Kann ich mich jetzt wirklich darauf verlassen, dass der Kunde immer brav seine Release Notes liest und dann sagt, ah ja, genau hier, neue Funktion A, damit kann ich dieses und jenes tun, das wäre doch super für meinen Prozess. Oder bin ich dann auch wieder bei dieser Nachhaltigkeit und dass ich aus unternehmerischer Sicht wirklich überlegen muss, die lieben Kollegen aus dem Customer Success müssten eigentlich genau das tun. Ja, sich überlegen, was kommt denn da Neues? Ich kenne die Situation bei den Kunden, die ich betreue. Was hat das für einen Impact? Was steckt da für ein Value drin? Und dann bin ich wieder bei dem Thema Adoption. So, jetzt nutzen die noch zwei Funktionen mehr, weil es für ihr Business sinnvoll ist. Also sind sie ja noch ein bisschen mehr an mich gebunden. Also ist der Weg woanders hin vielleicht schon wieder schwieriger. Und natürlich auch, um überhaupt mal zu diesen Releases zu kommen, aktiv mit meinen Kunden zu reden. So, ja, wir machen Cloud-Software, wir machen Standard-Software, aber wir wollen natürlich das Beste für euch tun. Was fehlt euch denn? Ja, also ich glaube, da kannst du ja auch die Kunden als Innovationskraft ganz anders nutzen. Und dann erzeuge ich im besten Fall ja so ein sehr lange währendes Miteinander.
Ja, ein partnerschaftliches Verhältnis. Ja. Okay, ich denke, damit können wir langsam zum Ende kommen. Wir haben über ziemlich viele verschiedene Aspekte jetzt gesprochen. Über das Preismodell, die nachhaltige Geschäftsbeziehung, die im Prinzip in allen Bereichen immer wieder hier aufgetaucht ist in dem Gespräch. Wir haben über die Eintrittsbarrieren geredet, potenzielle Einflüsse auf Projektlaufzeiten, den Datenschutz, die Brille des Pre-Sales, die Demonstrierbarkeit von meiner Software, der Buyer Circle, Software-Updates und die Prozesse, die dahinter hängen, sowie auch die Vertriebssteuerung. Und ich glaube, damit haben wir jetzt eigentlich ein ganz rundes Bild. Und ich weiß nicht, Jan, ob du noch eine Ergänzung hast.
Ja, ich muss feststellen, wir haben ja eigentlich gedacht, es wird eine sehr kurze Folge. Es ist momentan eine der längsten. Ich bin mal gespannt, wie viel du noch rausschneiden kannst. Und das, obwohl du heute nicht Wikipedia zitiert hast. Trotzdem hat es so lange gedauert. Aber ich hoffe natürlich auch, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Feedback habt, ihr seht in den Shownotes, wie immer, wie ihr uns erreichen könnt. An dieser Stelle vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt Spaß und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, tschüss.